Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute nochmal eine letzte Runde Instagram Livestream vor der Sommerpause. Heute mit Franz Reindl. Und dann gehen wir erstmal in die Sommerpause, geht dann im August weiter. Da geben wir euch dann aber noch Bescheid. Heute Abend zu Gast Präsident des Deutschen Eishockeybundes Franz Reindl. Wir haben uns ein paar super spannende Themen überlegt. Das ist ja in der letzten Zeit auch viel, viel passiert. Und dann schauen wir jetzt mal, ob der Herr Reindl schon mit im Stream ist. Aber das schaut schon sehr, sehr gut aus. Dann gucken wir mal, ob das technisch dieses Mal auch wieder funktioniert. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ich grüße Sie, Herr Reindl.
Okay. Hallo.
Funktioniert das mit der Technik soweit? Das sieht gut aus.
Ja. Perfekt, danke schön. Alles gut.
Sehr, sehr schön. Ja, Herr Reindl, dieses Jahr alles ein bisschen anders wie sonst die Jahre in der Off-Season. Kommt man überhaupt zur Ruhe? Kann man überhaupt momentan wirklich entspannen bei dem, was gerade alles in der Eishockeywelt geschieht?
Entspannen kann man natürlich nicht, aber man muss ja, das normale Leben geht ja auch weiter. Und wir alle haben das gleiche Problem und die gleichen Schwierigkeiten und wir müssen das Beste daraus machen. Und das versuchen wir eigentlich rund um die Uhr.
Das ist schon mal sehr schön zu hören. Wollen wir mal mit einem schönen Thema anfangen, und zwar die deutsche Jugendförderung. Die DEL hat es letzte Saison eingeführt mit der U23-Regel, die DEL2 sogar eine U21-Regel, und unsere deutschen Junioren machen auch einen phänomenalen Job in den U-Mannschaften. Sehen Sie da noch Luft nach oben oder ist der Zenit, was man als Bund machen kann in der Jugendarbeit, ist der schon erreicht?
Nein, da ist man nie fertig. Das ist ein ständiger Prozess und Entwicklung geht ja nur über die Spieler selbst. Und die Clubs machen super Arbeit und auch der Deutsche Eishockeybund mit seinem Programm trägt seinen Teil dazu bei, dass die Spieler besser werden. Aber letztlich liegt es am Spieler selbst. Und wenn die Spieler dann konkurrenzfähig sind und bereit für den Wettkampf, sich einen Kaderplatz zu erobern, dann sollten sie auch die Möglichkeit bekommen. Und das sollte der Wettkampf entscheiden und nicht die Größe, die Geschwindigkeit oder die Nationalität.
Das ist ein sehr schönes Wort. Jetzt ist es ja so, die jungen Spieler spielen ja oftmals noch in kleineren Vereinen. Nicht jeder ist in Mannheim oder in der Red Bull Akademie. Mhm. Hat der DEB vielleicht ein Programm auf dem Schirm, um gerade diesen kleineren Vereinen, die maßgeblich in der Kinderarbeit den Grundstein legen, diese Vereine irgendwie finanziell zu unterstützen oder irgendwelche Programme, um denen Unterstützung zukommen zu lassen?
Ja, es gibt natürlich mehrere Programme und es gibt ein großes Programm, nennt sich Powerplay 26, mit dem wir viele, viele kleine Schritte machen, die dann letztlich zu einem großen zusammengeführt werden. Und ich nenne in erster Linie die Vereinsbetreuung durch unsere Mitarbeiter, durch unsere Bundestrainer, angeführt von Ernst Höfner über viele mehr, Uli Liebsch und wie sie alle heißen. Und die unterstützen ja alle nachwuchstreibenden Vereine im Deutschen Eishockeybund, die Eishockeyliga, alle, die da drin sind, sind ungefähr 60 Vereine in Deutschland. Die werden von unseren Trainern unterstützt, besucht vor Ort. Training auf dem Eis findet statt, Coaches Management findet statt. Letztlich findet auch dann eine Bewertung der Nachwuchsarbeit vor Ort statt. Jedes einzelnen Clubs wird mit Sternen prämiert. Und die Sterne haben auch einen finanziellen Wert. Der ist jetzt nicht überdimensional, aber immerhin ein Teil des Programmes. Und dann daneben gibt es noch den früher Reindl-Pool genannt, weil er irgendwo von mir irgendwann vor 10, 12 Jahren mal installiert wurde. Den gibt es auch. Das ist auch ein großer Beitrag, den sich die Clubs selber geben. Da wird einbezahlt in einen Topf und dann nach Qualität und Quantität der Nachwuchsarbeit ausbezahlt. Das ist die zweite Stufe. Und dann gibt es den dritten Fonds, der ist von der DEL gespeist, von den 14 DEL-Clubs. Und die geben dort die zum Beispiel Strafen und andere Gelder, andere Finanzierungsformen, auch zum Beispiel Teile von Entschädigungen aus dem NHL-Transfers für Spieler, geben die in diesen Fonds rein. Und der wird dann an die nachwuchstreibenden Clubs in einer gewissen Form ausgeschüttet, sodass wir drei wesentliche finanzielle Unterstützungsformen haben, die zusammen dann schon viel macht. Ja? Und es hilft ein bisschen, den Clubs vor Ort finanziell zu helfen.
Ja, das ist interessant zu hören, weil jetzt gerade die kleineren Vereine, denen wird es in der Corona-Krise wahrscheinlich noch schlechter gehen wie den Vereinen, die sonst ihre Stadien recht voll haben. Jetzt haben wir ja den Luxus mittlerweile tatsächlich in Deutschland oder aus deutscher Sicht, dass wir in Nordamerika unfassbar viele Spieler mittlerweile etabliert haben mit Leon Draisaitl, Dominik Calhoun, aber auch unsere Youngsters Lukas Reichel, JJ Peterka und auch Tim Stützle, die womöglich nach Amerika gehen. Merkt man da einen Ansturm in dem Zulauf für die Sportart grundsätzlich?
Es ist so, dass natürlich entscheidend ist, was bieten die Vereine den Spielern und Spielerinnen jetzt vor Ort an? Wie ist die Betreuung? Wie ist das Training? Wie sind die Möglichkeiten, aufs Eis zu gehen? Das ist das, was halt letztlich zählt. Und wir sind in der glücklichen Lage mit dem Eishockeysport, dass wir im Altersbereich unter 12, wir wachsen. Wir haben Zuwachszahlen, die sind doch enorm. Die sind zwischen 8 und 12% unterschiedlich bei den Jungs und bei den Mädchen. Bei den Mädchen eher mehr. Und somit können wir sagen, dass der Eishockeysport attraktiv ist, obwohl er ja schwierig auszuüben ist mit der Ausrüstung, mit den Möglichkeiten für Eistraining. Da müssen die Eltern viel, viel auf sich nehmen, um das zu verwirklichen. Aber wir haben Zuwachs. Anders wie vielleicht andere Sportarten haben wir Zuwachs. Es ist natürlich in erster Linie auch auf den olympischen Erfolg in Pyeongchang zurückzuführen, aber auch an dem Service, an den vielen Veranstaltungen, die die Vereine mittlerweile vor Ort, in Kindergärten, in Schulen, auf dem Eis, Kids Days. Und wir haben ja riesige, riesige Aktionen in ganz Deutschland bei den Clubs, mehr als 350 übrigens im Jahr. Und da kommt natürlich viel dann rüber und lässt uns viele junge Kinder, Mädchen und Jungs zum Eishockeysport bringen. Das ist doch super. Und da müssen wir weitermachen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man Idole hat. Die Spieler, die olympische Silbermedaille gewonnen haben in Deutschland. Moritz Müller und die ganzen Spieler, die dabei waren. Aber auch die in Übersee tätig sind. Beispielsweise jetzt Leon Draisaitl, der natürlich die Nummer schlechthin ist und jetzt in allen Medien ist und vielleicht sogar noch den ganz großen Coup in den nächsten Tagen machen wird. Also das ist natürlich schon ein Zugpferd für das Ganze. Aber auch alle anderen, die drüben sind, Tom Kühnhackl, Tobi Rieder, alle, die da sind, Gruber, Greis, wir haben wirklich momentan eine Fülle von hochklassigen deutschen Spielern, die in der NHL tätig sind. Und das sind die Zugpferde. Die bringen uns diese Motivation im Nachwuchsbereich und da will jeder hin. Und es ist einfach super, wie sich das entwickelt hat bei den Clubs, bei den Vereinen und auch im Deutschen Eishockeybund und diese Zusammenarbeit in der Eishockey-Familie, wie wir sie nennen, funktioniert.
Jetzt ist es ja so, das bemängel ich immer so ein bisschen, dass so das Marketing des Eishockeys in Deutschland immer so ein bisschen untergeht. Jetzt haben die DEL ja den Vertrag mit Penny unterschrieben. Kann das vielleicht auch noch so der letzte Schlüssel sein, um medienpräsenter zu werden, wenn gerade so eine große Marke dahinter steht und das Ganze vielleicht noch prägnanter nach Deutschland bringen, um dann das Eishockey an sich einfach noch weiter zu stärken?
Ganz genau, das ist auch natürlich, muss man das auch kritisch sehen, aber wir können glücklich sein, dass wir mit Penny im Eishockey, in der DEL, Aber auch beim Deutschen Eishockeybund für die Nationalmannschaften. Wir haben ja auch für die Nationalmannschaften
Genau.
mit Penny einen großen Vertrag gemacht und als Premium-Partner. Und somit schließt sich da der Kreis ein bisschen. Und ich denke schon, dass wir mit Penny, mit seinen über 2200 Filialen in Deutschland, auch viel Image-Transfer für unseren Sport machen können. Und dadurch ist diese wechselseitige Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Eishockeysport und die tägliche Sicht dann bei den Clubs im Stadion, in den Netzwerken, im medialen und TV-Bereich. Das ist natürlich schon für uns eine große Gelegenheit, uns bekannter zu machen.
Jetzt hatten Sie vorher schon unsere Stars in Nordamerika angesprochen und jetzt hat die NHLPA ja auch verhandelt, dass die NHL-Spieler mit zu den Olympischen Spielen dürfen, 2022 und 2026. Wie weit freut Sie das? Sie haben da ja, glaube ich, auch sehr viel mit beigetragen und das immer wieder als Wunsch geäußert. Dass es jetzt dann tatsächlich doch dazu gekommen ist.
Ja, das ist ja natürlich, muss man das ein bisschen schrittweise sehen. Wichtig war, die wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme in den Olympischen Spielen ist der Wille der Organisation NHL. Und dieser Wille war immer in Frage gestellt. Man hat viel spekuliert, viel gesprochen, aber letztlich war die Entscheidung zwischen NHLPA, also der Spielergewerkschaft, der Vereinigung der Spieler, und der NHL als Organisation für ein Agreement für die Spiele in der NHL, aber auch für den olympischen Zeitraum 22 und 26 für uns eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Jetzt ist erstmal der Wille gefestigt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt kann man auch die ganzen administrativen und finanziellen Dinge dann genauer besprechen. Wir haben ja, die Vorgespräche sind geführt, aber alle, die daran beteiligt sind, neben der NHL und der NHLPA, vor allen Dingen der internationale Eishockeyverband und das IOC, sind ja willig, die besten Spieler nach Peking zu holen. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung. Und ich bin sicher, wir schaffen es jetzt auch, weil die wichtigste Hürde war, dass Nordamerika ja sagt. Und dann können alle Nationen auf ihre besten Spieler zurückgreifen. Und das ist doch ein Vorteil für unseren Sport und für die Fans.
Wird das die Olympischen Spiele dann vielleicht sogar noch ein Stück weit unberechenbarer machen? Weil das hat es ja dann so in der Form selbst bei Weltmeisterschaften selten gegeben, dass wirklich alle NHLer mit dabei sind, weil immer irgendjemand noch in den Playoffs gespielt hat. Aber wenn dann wirklich tatsächlich komplett Nordamerika mit zu den Olympischen Spielen geht, wird das wahrscheinlich noch mal komplett die Karten durchmischen.
Ja, das ist natürlich klar, das ist eine komplette neue Situation, aber in etwa für alle gleich. Und man kann nie von Vor- oder Nachteil sprechen, sondern es muss ja immer ein Team gebildet werden. Und der Eishockey lebt vom Teamgeist, vom Zusammenhalt, wie eine Mannschaft sich formiert. Und das ist die große Aufgabe der Trainer hier bei uns, Toni Söderholm als Bundestrainer, sich eine Mannschaft zusammenzustellen, zu bilden, um dann ins Turnier zu gehen und wettkampffähig zu sein. Und dass die Klasse der Spieler in Peking dann möglicherweise, sage ich jetzt mal, ist ja noch nicht sicher, möglicherweise auf dem höchsten Niveau stattfindet, ist ja für die Olympischen Spiele nur ein Vorteil. Und das ist ja das, was alle eigentlich wollen, dass bei Olympia, da spielen die Besten gegeneinander. Bei den Weltmeisterschaften ist es schon so, da sind immer zwischen 120 und 140 NHL-Spieler in den verschiedenen Nationen, die beteiligt sind, dabei. Aber bei Olympia ist ja die Ausscheidung noch, die Qualifikation noch schwieriger. Wir sind ja zum Glück als Männer schon qualifiziert, bei den Frauen hoffen wir noch drauf. Und da haben die Spieler, die uns da hingebracht haben, das sind auch ein großer Kreis, aber die Spiele sind ja erst in 2 Jahren. Und da wird sich noch ganz viel mehr tun. Also das ist schon für die Spieler hart, aber jetzt haben wir die Möglichkeit geschaffen, die Grundlage, der Grundstein ist erstmal gelegt, dass alle, die es von der Leistung her schaffen können, auch dabei sein können.
Ja, das ist sehr richtig. Als zweiten großen Punkt gibt es dann ein leider nicht ganz so freudiges Thema, und zwar die, man hat ja in den letzten Wochen gehört, sowohl in der DEL2 auch, als auch in der Oberliga Nord wurden Lizenzen verweigert, sowohl für Bietigheim Steelers als auch für die Hannover Indians, einen Traditionsverein, genauso wie für Leipzig. Die Woche wurde bekannt gegeben, dass Bietigheim in der DEL2 die Lizenz unter harten Auflagen doch erteilt bekommen hat. Was ist Stand der Dinge in Sachen Hannover und Leipzig? Ist man jetzt vielleicht sogar durch die Erteilung der Lizenz in Bietigheim ein bisschen im Zugzwang?
Nein, das ist ja so, es gibt ja ein Zulassungsgremium und es ist ja wie so ein Schutzschild für alle Teilnehmer in dieser Liga, in der jeweiligen Liga. Und dieses Schutzschild, da wird geprüft, was halt die Kriterien sind. Und wenn dann einer die Prüfungskriterien nicht erfüllt hat oder nur zum Teil erfüllt hat, dann kriegt er halt Auflagen, diese nachzureichen, zu erfüllen. Und wenn er das in einer bestimmten Frist nicht tut, dann ist der Zulassungsausschuss praktisch aus Gerechtigkeitssinn für die anderen und zum Schutz für alle anderen, für alle Teilnehmer verpflichtet, die Zulassung nicht zu erteilen. Und wenn man das tut, wie in diesen Fällen, ich meine, ich kenne die Vereine auch alle gut und Hannover Indians ist ja Marke und will ja jeder haben. Aber trotzdem muss man ja bestimmte Regeln einhalten und mir tut es leid, dass es die Clubs nicht gleich geschafft haben, aber ich habe mich gefreut, dass die Clubs jetzt den Rechtsweg, der ja immer offen ist, eingeschlagen haben, wie es Bietigheim ja auch gemacht hat. Und die gehen zum Schiedsgericht. Und dann entscheiden den neutralen Richter darüber, ob die Nichtzulassung berechtigt war und geben aber mit Sicherheit dem Betroffenen Möglichkeit, sich um Nachbesserungen oder unter Auflagen die Zulassung zu erhalten. Und dann sind auch wieder alle geschützt. Dann, wie jetzt, wenn Bietigheim so viele Auflagen hat und die auch erfüllt, dann ist ja, das ist ja besser für alle, weil dann ist man mehr sicher, dass auch in diesen schwierigen Zeiten die Saison überstanden werden kann. Und wir wollen ja alle, dass die Clubs auch überleben. Und es ist auch ein gewisser Selbstschutz. So hart es für die Betroffenen immer ist, glaube ich, dass das System gut ist. Hier macht es die DL sehr gut. Haben ja alle 14 die Zulassung bekommen, auch unter Auflagen, die wir nicht kennen. Und in der DL2 das Gleiche. Auch dort ist die Arbeit sauber gemacht worden. Auch dort ist jetzt die Auflagen, sind die Auflagen für Bietigheim erhöht worden. Und das Gleiche wird im Oberliga-Bereich beim Deutschen Eishockeybund passieren. Die erste Instanz hat halt so entschieden und Sie können mir glauben, dass die nicht einfach so willkürlich irgendeine Entscheidung treffen, sondern dass es schon fundiert ist, weil jeder liebt ja unseren Sport, jeder liebt die Vereine und schätzt deren Arbeit und deswegen sind solche Entscheidungen immer hart und wir als Deutscher Eishockeybund halten uns ja raus. Das ist ja ein eigener Weg, ein eigener Rechtsweg, den man jetzt auch neutral bestreiten kann und ich hoffe, bin jetzt glücklich, dass die beiden Clubs den Rechtsweg auch gehen, weil sie dann ja auch das Selbstvertrauen haben, dass sie die Auflagen noch erfüllen können. Und das ist doch erst einmal gut. Und jetzt müssen die Richter halt entscheiden, ob das genügt oder eben nicht. Ich hoffe es auf alle Fälle.
In Anbetracht von Corona kann das sein, oder ist es möglich, dass dies Jahr vielleicht ein bisschen nachhaltiger und zukunftsorientierter geprüft wurde, weil man eben nicht weiß, mit welcher Auslastung man im Oktober die Saison beginnt, ob nochmal eine Welle kommt, wir eventuell nochmal komplett ohne Zuschauer spielen oder gar nicht spielen können, dass die Gerichte oder dass die Prüfer deswegen vielleicht ein bisschen strenger geprüft haben und so dann weitere Auflagen zustande kommen?
Nein, die Prüfer, in dem Fall der Prüfungsausschuss, haben nicht härter geprüft als sonst. Im Gegenteil, weil ja die Zukunft keiner voraussehen kann, wurde ja weniger die Zukunft geprüft als die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit geht es ja da um Nachweise, Bestätigungen vom Finanzamt, Bestätigungen von Krankenkassen, Bestätigungen von Spielern für möglicherweise rückständige Gehaltszahlungen. Da gibt es ja einen großen Prüfungsbereich. Aber da gehört auch dazu, dass man in die Kalkulation, die jetzt vorgelegt wurde, die keiner weiß, aber die muss ja trotzdem schlüssig sein. Die muss ja trotzdem sinnhaft sein und muss auch belegt werden mit Bankbürgschaften, die ganzen Dinge, die halt im Büro, im Wirtschaftsleben eine Rolle spielen. Und das muss halt geprüft werden. Und deswegen ist es weniger eine Prüfung für, was wird passieren, weil das kann ja keiner prüfen, sondern eher eine Prüfung der Momentaufnahme, wie kapitalstark ist die Gesellschaft? Ist sie überhaupt in der Lage, in die neue Saison zu gehen? Und wir haben ja im ganz, ganz großen Business mit Wirecard die besten Beispiele, dass sogar Unternehmen, wo man es nie glaubt, anscheinend nicht so geprüft worden sind, wie wir in der Oberliga die Vereine prüfen. Das war jetzt ein bisschen scherzhaft gemeint.
Ich hatte tatsächlich, als Sie das jetzt gerade gesagt hatten, hatte ich auch tatsächlich direkt mal Wirecard im Kopf. Deswegen musste ich jetzt auch so schmunzeln. Im Thema der Lizenzverweigerung haben wir eine sehr, sehr interessante Fanfrage bekommen, die ich so gerne einfach mal an Sie weitergeben möchte, weil mit Diez, Herford und Hamm kommen ja gerade in die Oberliga Nord drei neue Vereine mit rein. Und jetzt weiß man immer noch nicht, was mit Hannover und Leipzig ist. Der Fan meinte, dass eventuell die Chancen Gleichheit gar nicht gegeben ist, weil drei neue Vereine mit reinkommen, etablierte wie Tilburg oder auch die Scorpions, da jahrelang gute Arbeit geleistet haben, dass die Schere in der Oberliga Nord jetzt vielleicht zu weit auseinandergeht und man gar keine konkurrenzfähige Liga hat, auf die Beine stellen kann.
Da bin ich eigentlich ganz anderer Meinung. Und ich glaube,
Okay.
dass der Konkurrenzkampf gut ist. Und gerade die neuen Vereine, die jetzt hochkommen, die machen doch, machen und haben solide Arbeit gemacht. Also, und dann spielen sie halt mit der Mannschaft, die sie haben. Und sie werden, der Spielermarkt ist ja größer geworden. Also ich denke schon, dass man auch auf den eigenen Nachwuchs zugreifen muss. Und eben mit der Mannschaft, die man zur Verfügung hat, die man sich leisten kann, in der Liga spielt. Und natürlich gibt es wie in jeder Liga der Welt, gibt es Überflieger in der Liga. Und aber auch die werden irgendwann ein Bein gestellt bekommen. Und das ist in der Fußball-Bundesliga so, das ist in der zweiten Fußball-Bundesliga so, ist in der DEL so, da ist halt so, dass du immer Vereine hast, die halt oben öfter sind wie andere. Aber das ist ja das auch, dass man die Möglichkeit hat, auch besser zu werden. Und die Oberliga Nord hat sich in den vergangenen Jahren mit super Qualitäts-Eishockey doch einen Namen gemacht. Und die Spiele waren hochattraktiv. Und im Süden ist das Gleiche. Die Oberliga Süd mit vielen, vielen jungen Spielern. Auch die Oberligisten bauen ja auch auf überwiegend deutsche Spieler. Die spielen ja freiwillige Selbstbeschenkung mit zwei Importspielern. Ich würde jetzt sagen, nur, spielen nur mit deutschen Torhütern. Das ist ja für uns, das ist ja für uns die Basis für spätere Aufgaben, die auch ganz groß sein können. Und viele Nationalspieler, viele Torhüter, die die Qualität jetzt haben im Seniorenbereich, sind den Weg über die DNL, Oberliga Nord oder Süd, gegangen, um dann die DEL oder in eine andere Liga zu gehen und letztlich in der Nationalmannschaft zu enden. Also wir als DEB und besonders ich als Präsident, ich weiß, wie wichtig die Oberliga ist und ich hoffe nur, dass alle weiterhin mit dem Elan und mit diesem Engagement arbeiten.
Wie wichtig gerade die Oberligen sind, sieht man ja beispielsweise auch bei EHC Red Bull München, die ja seit Jahren schon eine Förderlizenz mit Garmisch, mit SC Riesersee hat, wo Dominik Harun gespielt hat und auch beispielsweise Daniel Fiesinger, der jetzt hat dann den Sprung zum EHC Red Bull München macht. Das zeigt immer wieder, wie wichtig auch die Oberliga-Standorte sind. Genau, also als nächsten Punkt, was mich und auch meinen Kollegen interessiert hat, durch die Corona-bedingte WM-Absage, welche negativen Folgen hat das für den DIB speziell mitgebracht? Weil man wird wahrscheinlich auch schon Versicherungen für die Spieler abgeschlossen haben, die womöglich vielleicht sogar beglichen werden müssen. Welche negativen Folgen spielerisch als auch finanziell hat der DEB durch die Absage jetzt zu tragen.
Ja, das ist natürlich weit gefächert, aber letztlich ist es so, dass wir ja im internationalen Eishockey-Bereich wurden 19 Weltmeisterschaften in allen Altersklassen und Geschlechtsklassen abgesagt. Dazu gehört auch die Weltmeisterschaft in der Schweiz, auf die wir uns wirklich gefreut haben. Und Toni Söderholm war bereit. Und dadurch fällt auch die gesamte Vorbereitung aus. Also wir haben ja Anfang März ja das Eishockey zugemacht, sozusagen in Deutschland auch. Und dann ist es international auch so passiert. Und da fehlen uns natürlich die Spiele, die man normalerweise im April macht als Vorbereitungsspiele, die Eurohockey Challenge und die Trainingscamps, die man macht, die Länderspiele im In- und Ausland. Also das fehlt uns natürlich auch im Marketingbereich. Da kriegst du natürlich schon Schwierigkeiten, ist ja klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns auch Kosten gespart, weil wir die Dinge nicht gemacht haben. Wir haben zum Beispiel die U20, die U18 WM in den USA nicht gespielt. Wir haben die Frauenweltmeisterschaft in Halifax in Kanada nicht gespielt. Und da hast du natürlich einen erheblichen Kostenapparat, den du nicht hast, gespart. Und deswegen jammern wir nicht, sondern wir sind einfach realistisch, wissen, dass es andere, besonders in den Clubbereichen, vielleicht sogar schwieriger haben. Also wir sind aus der Saison 1920 auch durch Versicherungen, die der internationale Verband abgeschlossen hat, zum Glück mit dem blauen Auge rausgekommen. Und jetzt ist der Sommer sozusagen. Aber wenn wir dann nicht starten können, wenn wir im September nicht starten, es wird Oktober, es wird vielleicht November, dann wird es schwierig. Nicht nur für die Clubs, aber auch für den Verband. Und bisher, wie gesagt, klopfen wir da mal dreimal aufs Holz. Das war schon bis jetzt ganz gut und wir sind stabil und wir sind auch gut unterwegs mit dem Bundesministerium des Inneren, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und wir sind dabei, diese Überbrückungshilfen für die Clubs zu eruieren. Da ist jetzt der DEB und die Verbände noch gar nicht drin. Da geht es jetzt erstmal um die Clubs, weil die machen ja die Tagesarbeit. Sodass wir da jetzt momentan ganz gut weggekommen sind, wie ich sagte. Aber wir müssen aufpassen, weil wir es ja nicht wissen, wie es weitergeht. Und da ist mir schon, da habe ich schon ein gewisses Unbehagen, weil wir es alle nicht wissen und wir können nur hoffen und das Beste draus machen.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen mit der neuen Saison, wann sie losgeht. Die DEL geht ja einen deutlich defensiveren Weg. Die starten erst Mitte November voraussichtlich in die Saison. Die DEL 2 geht den offensiveren Weg mit dem 2. Oktober, den sie terminiert haben, vorläufig. Und die Oberligen waren die ersten, die Saison terminiert haben auf Mitte Oktober. Was war der Grund für diesen goldenen mittleren Weg? Nicht allzu spät, aber auch nicht zu früh.
Ja, das liegt natürlich also in erster Linie an der Größe der Arenen. Und wenn man sich das wirtschaftlich betrachtet. Und wir wissen ja heute noch alle nicht, wie viele Zuschauer in die Arenen dürfen bei Spielen in den verschiedenen Ligen. Dass die Zuschauerzahl in den Oberligen natürlich geringer ist, wie die in der DL2 oder in der DEL, das ist ja klar. Und daran hängt es ein bisschen. Und deswegen glaube ich, dass es richtig war für die Oberligen, dass sie sich jetzt für den Oktober entschieden haben. Und das ist auch das Ziel, wo jeder hat. Und ob wir das dann halten können, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch sehen. Aber man muss sich soweit auch vorbereiten. Und die ganzen administrativen und sportlich notwendigen Schritte einleiten, um die Spieler fit zu machen, um das ganze Programm des Trainings durchlaufen zu können, braucht man einen Anhaltspunkt. Man braucht ein Datum. Und deshalb haben sich die Ligen jetzt mal gegeben. Und wir kommen auch noch zum Deutschlandcup. Der ist ja dann Anfang November
Genau.
gleich in Krefeld. Auch da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Wir glauben fest daran, dass wir den durchziehen können. Und wir haben da Wir arbeiten volle Pulle, dass es auch läuft. Und im November, wie es heute aussieht, könnte es auch so sein. Es werden immer mehr die einzelnen Dinge gelockert oder angepasst. Wir haben unser Hygienekonzept draußen. Es ist ein Leitfaden für alle, auch für uns selbst. Und da sind wir guter Hoffnung. Ich glaube, dass die Ligen es richtig machen, dass sie sich individuell für ihren Bereich selbst entscheiden, weil nur sie selbst das einschätzen können. Die DL, die hat andere Voraussetzungen zu erfüllen und andere Regelumstände zu beachten, wie die DL2 und die Oberligen.
Jetzt haben Sie vom Deutschlandcup schon gesprochen, aber bevor der stattfindet, startet ja die Telekom ein eigenes Vorbereitungsturnier, den Telekom Cup. Und die Woche wurde auch bekannt gegeben, dass die DEL2 Club Crimmitschau, Dresden, Rostock und die Lausitzer Füchse einen eigenen Nordostpokal spielen. Das heißt, es werden zwei Pokale gespielt. Wäre das jetzt nicht vielleicht der Punkt für den DEB, vielleicht den alten DEB-Pokal wieder aufleben zu lassen, weil dieses Pokalkonzept ja zur Vorbereitung genutzt wird? Das könnte man ja theoretisch eigentlich wieder mit etablieren.
Also guter Ansatz, den Sie da erwähnen. Erst einmal ist es so, dass die Clubs jetzt, insbesondere die DL-Clubs, sich ein Vorbereitungsprogramm geben. Dazu haben die ja auch noch die Champions Hockey League. Da haben sie ja auch dabei mit vier Clubs. Und das ist natürlich schon mal eine hohe Zahl. Und da muss man wirklich sehen, dass jeder sein individuelles Programm hat. Und ich finde es gut, dass heuer mal versucht wird, mit Pokalturnieren diesen Gedanken, den Sie erwähnt haben, mit DEB-Pokal wieder zu wecken. Ich persönlich bin ein Verfechter dieser Idee. Auch in der DL haben wir darüber, mit der DL haben wir darüber gesprochen. Da gibt es sicher Interesse. Ist halt für heuer eher schwer, aber für die Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass es wieder einen DEB-Pokal geben kann, wo sich auch kleinere Vereine qualifizieren können, in die höheren Klassifizierungen einzusteigen. Und da gibt es verschiedene Modelle und daran arbeiten wir auch schon. Da muss man auch, ja, ist ja kein Geheimnis vielleicht, oder vielleicht doch, aber daran arbeiten wir, dass wir vielleicht in Zukunft wieder so einen Pokal auf die Beine stellen können. Also wir als DEB sind da ganz, ganz großer Unterstützer und Förderer und wenn das die Clubs wollen, dann sind wir dabei.
Weil gerade auch, ich denke, die Fans, ich glaube, die würden sich sehr, sehr freuen, wenn ein Regionalligist einfach mal einen DEL-Club empfängt und dann in der kleinen Halle in dem Ort, wo 1000 Leute reingeht, die Halle bebt und man solche Spiele hat, wie beispielsweise im DFB-Pokal im Fußball, wo dann kleine Vereine Stadien mit über 5000, 6000 Leute füllen. Ich denke, das würde auch den kleinen Vereinen finanziell einen riesen Schwung geben.
Absolut, das sind die positiven Dinge. Ich bin ja immer ein positiver Mensch und deswegen will ich jetzt nicht anfangen, warum es nicht geht, sondern wie wir sprechen, ist es ja so, dass es viele Dinge gibt, die so positiv sind, dass wir es einfach schaffen. Wir müssen es schaffen, einen DFB-Pokal wieder zu installieren und sagen wir mal, Bedenkenträger ein bisschen nach hinten schieben, sondern nur das Positive herausstellen. Ich glaube, dass ein DFB-Pokal mit den kleinen, mit den mittleren und mit den großen wäre eine Bereicherung für unseren Sport und ein super Programm auch schon für den Sommer, wenn es losgeht.
Jetzt, ich habe es schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen. Ihr arbeitet da ja offenkundig dran. Was sind die Probleme? Warum das noch nicht spruchreif ist? Was sind so diese negativen Aspekte, die Sie nicht nennen wollten, ich jetzt aber doch trotzdem nochmal nachfrage?
Ja, ich kann schon ein paar sagen. Es ist ja so, dass bei uns ist halt anders wie im Fußball. Da gehst du halt auf den Rasen und spielst. Und bei uns braucht halt Eis. Und wenn du einen kleinen Verein, Regionalliga, Bayernliga oder irgendwas, jetzt, wenn man das als Beispiel nimmt, die haben halt kein Eis so früh. Und schon kommt man in die terminlichen Schwierigkeiten rein. Das heißt, man muss eine Form finden, wo sich die kleineren Vereine früher qualifizieren, vielleicht sogar am Ende der letzten Saison und dann Platzierungen, die man dort ausspielt, nützen als Qualifikation für den DEB-Pokal und dann eben entsprechend später einsteigen können. Da gibt es also verschiedene Modelle, aber die Grundschwierigkeit, dass man klein gegen groß spielen lässt, ist die Verfügung der Hallen, die Hallenverfügbarkeit. Ja, nur als einen einzelnen Punkt, ja.
Aber da sieht man, da sehen die Fans auch, wie komplex dieses Thema ist. Als das jetzt mit den Pokalen aufkam, gab es viele, viele Unterhaltungen so in meinem Kreis, wo viele gesagt haben, warum gibt es das nicht mehr? Warum kommt das nicht? Aber da müssen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen in Geduld üben und vielleicht nächstes Jahr zur übernächsten Saison dann quasi, vielleicht spielen wir dann schon wieder den DFB-Pokal.
Genau so ist es. Und da wirklich, da arbeiten wir dran. Die Ideen sind gut. Auch wir hören ja in die Fans rein. Wir sehen sie auch. Und die DL ganz besonders. Da muss man immer hören und schauen, was läuft, wo ist das Interesse. Und wenn wir das durch einen DFB-Pokal wieder wecken können, noch mehr, dann werden wir die Letzten sein, die das tun. Also, und da nehme ich keinen aus. Also die Profiklubs ganz im Besonderen nicht, weil die das auch wollen, dass die Eishockey-Familie lebt, dass sie zusammenhält. Weil Zuschauerpotenzial, das können alle in größerer Form gebrauchen.
Und dann zum Abschluss noch zwei kleine Sachen. Dieses Jahr würde ja eigentlich der IIHF-Präsident gewählt werden, ist auf nächstes Jahr verschoben. Werden Sie antreten? Werden Sie sich aufstellen lassen?
Es ist so, dass ich bin momentan ja sehr geehrt im Council des Internationalen Verbandes. Council ist der Vorstand. Also das Board, wie man in Englisch dann sagt, ist der Vorstand. Und ich bin ja dort tätig und habe gute Aufgabenbereiche, wie vorher erwähnt, ja mit dem sogenannten Coordination und Competition Committee. Also Wettkampf und Koordination ist, was mir unterstellt ist. Und das ist doch gut. Und da fühle ich mich auch wohl. Das kann ich, das mache ich mit Liebe, das mache ich mit Leidenschaft. Und diese Aufgabe im Council, die ich seit 2016 mache, mit meinen Kollegen, die dort sind, hervorragend. Und ich möchte gerne in meinem Alter das weitermachen. Ich möchte es gerne nochmal tun. In welcher Position? Und da gibt es ja vier wesentliche Positionen im Council. Das beginnt beim Präsidenten, geht über den Senior Vice President hin zu den Vice Präsidenten und dem normalen Council-Mitglied. Und das sind praktisch vier Positionen, die da vergeben werden. Und ich möchte gern im Council bleiben. Ich möchte es wieder schaffen, gewählt zu werden. Und ich möchte, aber in welcher Funktion, in welcher Position, das muss ich offen lassen.
Okay. Da wäre die Frage diplomatisch auf jeden Fall mal beantwortet. Und dann zum Abschluss, bevor ich Sie dann auch ins Wochenende entlasse, wenn Sie sich eine Top 6 aufstellen dürfen, eine Aufstellung,
Ja.
wer würde bei Ihnen auf dem Eis stehen?
Ja, das ist natürlich eine Frage. Ich habe mit so vielen tollen, guten Spielern zusammengespielt, dass diese Frage, da brauche ich jetzt wirklich Bedenkzeit, weil das ist sensationell. Ich meine, ich selber habe ja lange Jahre mit Ernst Hüfner zusammengespielt, haben Meisterschaften miteinander errungen in Rosenheim und Garmisch. Und der ist mittelstürmermäßig auf alle Fälle zu nennen. Dann hast du im Tor natürlich riesige Namen. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wen ich zuerst nenne. Und das ist wirklich schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Verteidigungsbereich, ich habe 1985 noch mit Uwe Krupp zusammengespielt in Moskau bei seiner ersten WM und bei meiner letzten. Und waren mit ihm auch in der Kabine nebeneinander gesessen. Den würde ich auf alle Fälle nehmen, weil der hat, was der gemacht hat in seiner Karriere in Nordamerika, das ist einfach sensationell. Und ich sehe mich heute noch hochspringen, als er das entscheidende Tor mit Colorado erzielt hat. Also der muss ja praktisch auf der Verteidigerposition sein. Und dann haben wir noch Leute wie Markus Sturm vorne, der natürlich über 1000 Spiele in der NHL hat und sensationell ist. Aber auch jetzt die neuen Namen, die wir haben. Leon Dreisaitl, der müsste halt vielleicht auf die Seite weichen, auf außen raus. Ja, also da gibt's mehrere Namen, da kann ich Ihnen, also ich würde mich da
Aber
nicht festlegen.
da haben wir sie ja jetzt eigentlich fast voll. Wir würden nur noch einen Verteidiger und einen Forward brauchen und dann könnte der Bulli fallen.
Ja, genau, können wir uns vielleicht noch ein paar Tage Zeit lassen, dann überlege ich was.
Sehr, sehr gerne. Herr Reindl, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für das tolle, informative Interview.
Gerne.
Vielen Dank dafür. Und dann war es das schon von mir. Dann wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende.
Herzlichen Dank. Grüße an alle. Servus.
Danke, Servus, ciao. Genau, und jetzt geht eine schöne Livestream-Zeit erstmal vorbei. Wir haben im März gestartet mit Moritz Seider im ersten Livestream und ja, eure Resonanz war super. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Für euch haben wir das gemacht. Ihr habt zu uns gedankt. Ja, danke fürs jede Woche einschalten, auch wenn vielleicht nicht immer alles tipptopp geklappt hat, aber am Ende hat es immer alles funktioniert. Danke an euch. Danke an jeden einzelnen Gast da draußen, der bei uns mit im Livestream war. Es waren Hochkaräter mit dabei. Wir haben alles abgedeckt. Mein Wunsch erfüllt. Vielen, vielen Dank an alle Gäste. Dann natürlich vielen Dank an Warrior Germany, an Iced Up und das größte Danke geht an die Jungs hinter der Kamera, an den Dirk, an den Jan, an den Tobi, an den Max. Danke Jungs, dass ihr immer mit dabei wart, dass ihr da immer mit Gas gegeben habt. Jetzt gehen wir erstmal in die Sommerpause. Wir melden uns. Danke an die AFV Hemsens für das Kompliment. Danke nochmal an das geile Interview damals. Wir melden uns im August wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und abonniert HockeyWeb, damit ihr im August wieder mit dabei seid, wenn wir mit den Streams weitermachen. Habt eine schöne Zeit, genießt das Wetter, esst ein bisschen Eis und dann sehen wir uns im August wieder. Bis dann. Ciao.